NDR Info. Redezeit.
Mit Andreas Kuhnt, guten Abend. Das Thema in Ihrer Redezeit heute, stürmische Zeiten. Müssen wir uns auf extreme Wetterlagen einstellen? Und wenn ja, wie können wir damit umgehen? Mitreden können und sollen Sie gerne über die kostenlose Telefonnummer, ist die 08000 441777, 08000 441777. Da gibt es nicht den aktuellen Wetterbericht, sondern da wollen wir Ihre Meinung hören zu unserem heutigen Thema, stürmische Zeiten. Müssen wir uns auf extreme Wetterlagen einstellen? Und wenn das so ist, was können wir da wirklich tun? Die eigenen Erlebnisse bei uns im Norden, die Beobachtungen, die aktuellen Bilder aus den USA und der Karibik, die machen ja schon Angst. Denn mindestens gefühlt gab es noch nie so viele Stürme, so viele Orkane, Hurricanes, so viel Starkregen, so eine Menge von Überschwemmungen wie in den vergangenen Monaten. Auch heute wieder, wir haben es in den Nachrichten gehört, das Sturmtief Sebastian zog über unser Land. Furchtbar, mehrere Menschen wurden offenbar getötet. Nüchterne Statistiken besagen, in Deutschland haben sich die Schäden durch extreme Wetterlagen seit den 80er Jahren fast vervierfacht. Stürmische Zeiten. Müssen wir uns auf extreme Wetterlagen einstellen? Was haben Sie erlebt? Welche Sorgen haben Sie? Silvia Buckel hat sich mal an der Elbe umgehört.
Hamburg liegt ja nicht so weit über dem Meer, nicht? Also insofern, wenn der Meeresspiegel steigt, dann haben wir hier auch Spaß. Da werden dann die niedriger liegenden Stadtteile überflutet oder man muss halt Deiche bauen später oder sowas. Also das geht mit Sicherheit nicht an uns vorüber. Ob wir so extreme Wetterlagen kriegen, weiß ich nicht. So Hurricanes und so haben wir ja nicht.
Ich war beeindruckt von der Kraft und von der Wucht, was so ein Tornado alles anrichten kann. Und da war ja keiner drauf vorbereitet. Verwüstungen jetzt im kleinen Rahmen, nicht so wie jetzt in Florida, aber doch schon. Häuser, Vorgärten und Bäume, die abgerissen wurden, war schon ziemlich schlimm.
Wir zerstören unsere Umwelt und das wirkt überall. Also wir sollen unsere Umwelt ein bisschen bewahren, um nicht solche Wetterveränderungen so massiv machen.
Wir haben eine gut ausgebildete Feuerwehr, auch die Bundeswehr steht im Notfall bereit. In Hamburg hat man den Eindruck, zumindest lokal passiert einiges. Ich denke, die Hamburger haben ja wahrscheinlich auch viel gelernt aus Überflutungen.
Das Haus so sichern, dass es vielleicht nicht alles kaputt geht. Und dann hat man eine Versicherung. Und das ist das Problem. Wenn man eine Versicherung hat, dann sagt man, ach, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Und die Versicherung zahlt, nicht?
Oderbruch fällt mir da ein, wo diese Katastrophe eben war vor ein paar Jahren. Da sagen ja die Leute, sie haben wenig Hilfe bekommen, finanzieller Art von der Politik. Es ist nicht richtig angekommen bei den Menschen. Sie ziehen aber trotzdem wieder dorthin, wo sie immer waren. Ist für mich nicht zu verstehen.
Müssen wir uns auf extreme Wetterlagen dauerhaft einstellen? Wie können wir damit umgehen? Das ist das Thema heute in der Redezeit. Und wenn Sie da eigene Erfahrungen schon gemacht haben oder Fragen stellen wollen, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 441777, 08000 441777. Stürmische Zeiten. Müssen wir uns auf extreme Wetterlagen dauerhaft auch bei uns in Deutschland, weltweit einstellen? Das ist das Thema, das wir gerne heute mit Ihnen in der Redezeit diskutieren wollen. Thorsten Teichmann ist mein Kollege, ARD-Korrespondent in Washington. Schönen guten Abend, Herr Teichmann.
Guten Abend.
Sie waren jetzt ja längere Tage in Florida, wo dieser Hurricane gerade darüber weggezogen ist. Welche Beobachtung haben Sie da machen können? Wie sind die Menschen damit umgegangen?
Eben sehr unterschiedlich. Es gab ja diesmal schon eine Vorwarnung vor diesem Hurricane eine Woche vorher. Die Menschen haben sich darauf einstellen können, auf jeder auf seine Art und Weise. Viele Hunderttausende sind wirklich geflohen, haben das Land verlassen, den Bundesstaat, sind uns auf unserer Fahrt nach Florida auf der anderen Fahrbahnseite entgegengekommen. Das ging wirklich noch bis Samstagabend, dass die Menschen versucht haben, sich in Sicherheit zu bringen. Andere hatten nicht diese Möglichkeit. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass das auch immer eine Frage des Geldes ist. Also es gab Menschen, die haben mir erklärt, sie haben gar nicht die Möglichkeit, ein Auto oder für Benzin zu bezahlen und irgendwie hier wegzukommen. Und wenn ja, wo sollen sie dann hin? Das ist ja dann die zweite Frage. Und wie lange muss man da bleiben? Das sehen wir jetzt gerade im Nachgang zu diesem Hurricane. Weil viele Millionen Menschen keinen Strom haben, fordert der Gouverneur die anderen, die gegangen sind, auf. Sie sollen dort bleiben, wo sie sind. Aber wie sollen sie das bezahlen? Die Hotelzimmer sind teuer. Teilweise sind die Hotels ausgebucht. Wie wollen sie das machen? Und dann gab es einfach auch noch Menschen, die versucht haben zu sagen, der Hurricane kann nicht schlimmer sein als das, was wir schon erlebt haben. Da sind wir schon mal durch. Wir bleiben im Haus und gerade auf den Keys, diesen vorgelagerten Inseln von Südflorida, Da haben das Menschen versucht, einige wenige. Und die Bilder, die wir dann hinterher von der Zerstörung gesehen haben, aber auch im Nachrichtensender CNN, da hatte der Reporter mit Menschen gesprochen, die da ausgeharrt haben, die waren tief traumatisiert. Das war schon ein schwerer Schock.
Also kann man nicht sagen, dass die Amerikaner mit solchen Dingen schon besser umgehen können, als wir möglicherweise mit Stürmen ähnlicher Form in Europa?
Es ist eine andere Dimension und es hat ja wirklich den gesamten Bundesstaat diesmal auch betroffen. Es war der zweite Hurrikan in dieser Saison nach Harvey, der so stark Texas verwüstet hatte, Houston wirklich mit Regen vollgepumpt hat, was die Leute dort in der Form nicht erwartet hatten. Und jeder hatte diese Bilder von Harvey vor sich und deswegen haben sich eben viele auch schon auf den Weg gemacht. Was ich auch gesehen hatte, war, dass nach Orlando die Nationalgarde vorher schon Hubschrauber eingeflogen ist, vergangenen Mittwoch schon. Die wurden dann untergestellt in diesem riesigen Kongresszentrum in Orlando und wurden dann vorgestern rausgezogen und dann ist die Armee, die Navy in dem Fall, Rettungseinsätze geflogen in Gebiete, die nur schwer erreichbar waren nach dem Wirbelsturm. Da hatten sich die Behörden schon sehr, sehr viele Gedanken vorher gemacht, was sie hinterher tun können.
Können Sie schon so eine Art abschließende Bewertung geben oder so eine Zwischenbewertung geben? Sind die Amerikaner auf solche Dinge doch vorbereitet, wenn Sie sagen, also es gab da Vorkehrungen, es gab rechtzeitige Warnungen. Kann man sagen, also es gibt Möglichkeiten, auf solche Wetterextreme doch angemessen zu reagieren, ganz ausschließen, dass da natürlich Schäden entstehen, sowieso nicht, aber Menschen geschädigt werden, kann man es nicht, aber man hat zumindest einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Also das war offenbar jetzt im Moment ein Weg, um damit umzugehen, damit die Personenschäden einfach geringer bleiben. Mhm. Sie sind ja nicht ausgeschlossen. Heute nochmal die Meldung, jetzt im Nachklapp sind 6 Menschen gestorben, weil die Klimaanlage in einem Altersheim nicht ging. Also das ist noch nicht vorbei. Mhm. Aber man hat eben versucht, möglichst das gering zu halten. Aber die Frage ist ja, wie oft kann man das machen, 6,5 Millionen Menschen auffordern, ihre Häuser zu verlassen? Was ist der volkswirtschaftliche Schaden? Was ist der Schaden für die einzelnen Menschen? Und dann würde ich erst bewerten, sind die USA gut darauf vorbereitet. Jetzt in dem Moment haben sicher die Behörden alles getan, was man tun konnte. Mhm.
Professor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist auch Professor für Physik an der Universität Potsdam und Adjunct Scientist an der Columbia-Universität. Auch Ihnen erstmal guten Abend, Herr Professor Levermann.
Guten Abend, hallo.
Täuscht der Eindruck, dass wir mittlerweile häufiger solche Stürme und Hochwasserlagen haben als noch in vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so? Oder ist das einfach jetzt gerade durch einen Zufall in den letzten Monaten häufiger aufgetreten?
Na, das ist sehr oft auch natürlich eine Medienfrage und eine Wahrnehmungsfrage. Das Entscheidende ist aber, dass wir tatsächlich für eine ganze Reihe von Wetterextremen wissen, warum sie zunehmen unter globaler Erwärmung. Und da müssen wir gar nicht auf die Statistik warten, bis die dann tatsächlich für solche Wetterextreme, die ja selten vorkommen, deswegen sind es ja Extreme, bis die Statistik soweit ist, sondern wir können im Vorhinein sagen, zum Beispiel für Hurricanes, die Hurricanes ziehen ihre Energie aus der Oberflächentemperatur des Ozeans. Kompliziert ist, wie sie entstehen, wo sie langziehen, aber wo sie die Energie herkriegen und deshalb, wie stark sie werden, das ist nicht so kompliziert. Und das verstärkt sich eben mit globaler Erwärmung. Deswegen können wir die Aussage, in der Zukunft wird es schlimmer, tatsächlich leichter machen, als wir schon sagen können, in der Vergangenheit ist es schlimmer geworden, denn die Vergangenheit ist noch nicht so lang. Der Klimawandel ist noch nicht so stark geworden, wie wir ihn in der Zukunft erwarten.
Ja, aber wie kommt es jetzt tatsächlich zu diesen verstärkten Hurricanes? Wie kommt es aber vor allen Dingen bei uns in Europa, bei uns in Deutschland dazu, dass mittlerweile massive Regenfälle auf uns runterprasseln, bei denen wir dann der Hochwasser im Keller haben, nicht nur, sondern auch ganze Flüsse über die Ufer treten? Das ist ja schon gefühlt in den letzten Jahren mehr geworden und intensiver geworden. Und wir haben da ja manchmal auch feststellen müssen, wir haben offensichtlich nicht die richtigen Vorkehrungen getroffen.
Ja, wir müssen da ganz neu umdenken. Also da passiert wirklich viel. Und da, ich würde auch in keiner Form sagen, dass Klimawandel keine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. Wir sind nur als Wissenschaftler sehr, sehr vorsichtig zu sagen, wir können das schon beweisen. Wir können aber die Physik hernehmen und sagen, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten. Und deswegen kriegen sie auch mehr Regen und vor allen Dingen mehr Starkregen, weil in den Starkregenereignissen dort entlädt sich der maximale Wasserdampf, den man in der Atmosphäre haben kann. Deswegen haben wir mehr stärkere Niederschläge auch in Deutschland. Und wir haben zum Beispiel, Sie haben das ja bei Harvey gesehen, Harvey war ja gar nicht so stark, als er den großen Schaden angerichtet hat, sondern hat einfach hing dort fest über Houston und hat die ganze Zeit Wasser nach oben gepumpt und über Houston ausgekippt. Und das hat mit der erwärmten Atmosphäre zu tun und natürlich auch damit, dass er dort festhing. Und dieses Festhängen, das liegt an einem Wetterphänomen, was wir hier auch in Deutschland haben.
Und kann man solche Wetterphänomene steuern irgendwie oder können wir da irgendwas dran tun, dass das nicht in dieser extremen Form auftritt?
Nee, da können wir tatsächlich nichts dran tun. Also Sie können natürlich versuchen, das Wetter zu beeinflussen. Dann kriegen Sie wahrscheinlich ziemlich schnell Probleme mit Ihren Nachbarn. Es wird manchmal darüber diskutiert, ob zum Beispiel China oder Amerika einzeln ein sogenanntes Geoengineering machen können. Das heißt, letztendlich Luftverschmutzung in der Stratosphäre, dort wo das Ozonloch ist. Das hat ein Nobelpreisträger mal vorgeschlagen, um den Planeten zu kühlen. Aber wenn Sie das tun, dann und es passiert in irgendeinem anderen Land eine Katastrophe oder auch nur einfach eine Dürre, dann werden Sie sofort die Verantwortung dafür zugeschoben kriegen, ob das mit Recht passiert oder nicht. Ich will damit andeuten, und da haben wir bestimmt auch noch Kollegen hier, die noch mehr dazu sagen können, ich will damit andeuten, geopolitisch und sicherheitspolitisch ist da eine ganze Menge Zündstoff drin, wenn Sie anfangen, das Wetter zu beeinflussen.
Muss ich mir das so vorstellen, dass es Klimakriege geben könnte?
Naja, die Frage ist ja, ob wir das nicht sogar schon haben. Sie haben natürlich Auseinandersetzungen immer, und es ist sehr, sehr schwer, den Klimawandel als die Ursache dafür herzuziehen. Aber es ist eben ein Fakt, dass wir in Syrien eine große, große mehrjährige Dürre hatten. Und so kann man sich fragen, wie Konflikte sich verschärfen. Da gibt es auch Studien zu, die sagen, Konflikte verschärfen sich durch den Klimawandel.
Thomas Cox von der AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung an der Freien Universität Berlin. Auch Ihnen guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Sie beschäftigen sich ja sehr stark auch mit den Folgen von diesen Wetterextremen, mit denen wir ja offensichtlich leben müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir in Europa, dass wir in Deutschland jetzt erst lernen, mit solchen Extremen umzugehen? Oder sind wir da überrascht worden über das, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist und versuchen jetzt sozusagen zu flicken, was zu flicken ist?
Nein, ich würde nicht sagen, dass wir überrascht sind oder dass wir damit lernen müssen. Wir kennen solche Ereignisse eigentlich aus der Vergangenheit auch. In Hamburg ist jedem die Sturmflut der 60er Jahre bekannt. Wir haben große Ereignisse immer gehabt, Stürme. Wir haben starke Winterereignisse gehabt mit großen Schneefällen. Damit muss die Gesellschaft leben lernen. Das musste sie schon immer. Anfangs wurde ja auch gesagt, die mediale Aufbereitung solcher Ereignisse ist natürlich heutzutage ganz anders. Wir haben viel schneller Bildmaterial aus den jeweiligen Regionen. Wir haben schnell O-Töne. Wir wissen von der Betroffenheit der Bevölkerung viel früher Bescheid, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Dementsprechend ist das natürlich einfach in der Diskussion, in der medialen Diskussion, aber auch natürlich zwischen den Menschen auch viel größer vorhanden. Genau.
Aber wenn man jetzt die aktuelle Situation heute anschaut, also es ist ein Sturmtief über Deutschland hinweggezogen, natürlich insbesondere über unsere Küsten, über Norddeutschland hinweggezogen, es sind wieder Menschen zu Tode gekommen. Da hat man ja schon das Gefühl, das letzte lag gerade mal 4 Wochen zurück, das letzte Sturmtief oder der letzte extreme Regenguss oder die letzten extremen Regengüsse. Sind wir denn auf diese Aufeinanderfolgen von diesen ganzen Extremen oder von diesen Wetter Kapriolen, wie immer man das auch nennen weiß, sind wir da wirklich drauf eingestellt? Denn es ist ja schon das Gefühl, dass sich das zumindest verdichtet hat.
Ja, da würde ich direkt 2 Sachen zu sagen. Das eine ist natürlich, statistisch gesehen haben Sie ein 100-jähriges Ereignis. Heißt nicht, dass es heute stattfindet und in 100 Jahren, sondern es kann heute stattfinden und morgen schon wieder. Das Problem, was wir damit natürlich haben, ist, dass wenn Ereignisse relativ kurzfristig hintereinander passieren, dann treffen sie natürlich auf eine bereits verwunderte Gesellschaft. Das heißt, die Häuser sind schon kaputt. Wir hatten das große Problem in Haiti mit Erdbebenschäden. Und dann kommt der Hurricane oder jetzt auch die Hurricane, die in Folge kommen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, zusätzlich zu dem Begriff der Naturkatastrophe auch immer von einer Sozialkatastrophe sprechen. Das heißt, nicht die Natur ist das Problem, sondern es ist die Art und Weise, wie der Mensch damit umgeht, wie er sich vorbereitet, wie die Gesellschaft sich allgemein auf ein Ereignis vorbereitet.
Wir haben ja vorhin in der Umfrage gehört, hat eine Hörerin gesagt, dass offensichtlich Menschen gar nicht lernen aus den Schäden, die bei ihnen vor der Haustür aufgetreten sind. Sie hat das Oderbruch konkret angesprochen, in dem ja auch Überschwemmungen vor 1-2 Jahren aufgetreten sind, extreme. Trotzdem ziehen die Leute dann auch hin. Sind wir zu unvorsichtig? Müssen wir noch viel mehr erleben, um dann tatsächlich uns auf diese wechselnden Wetter einstellen zu können oder auch angemessen zu reagieren?
Vielleicht kann ich da nochmal kurz reinspringen, und zwar
Herr Professor Liebermann,
ja. Ja, hallo. Wir haben in Amerika tatsächlich ein Umdenken beim US Army Corps of Engineers erlebt, und das ist tatsächlich besonders. Also ich möchte nochmal hervorheben, wir erwarten eine Zunahme von Wetterextremen. Und diese Zunahme, die fängt wahrscheinlich auch schon an, wir können das nur statistisch noch nicht beweisen.
Okay.
Das kommt natürlich Dazu kommt natürlich, dass wir in einer wesentlich komplexeren Welt leben, als wir das vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren gelebt haben. Einfach durch eine Globalisierung, wie auch immer Sie das nennen werden, ob Sie das positiv oder negativ sehen, aber wir kriegen unsere Sachen von viel weiter her und wir sind viel, viel stärker vernetzt. Das macht uns natürlich einerseits resilienter, andererseits eben auch verwundbarer. Also zum Beispiel als ein Taifun Haiyan die Philippinen kaputt gemacht hat, da haben wir das hier beim Mediamarkt gemerkt, weil wir plötzlich keine Festplatten mehr kriegten. Mhm. Ja, das war keine große Katastrophe, aber das, man merkt das.
Hatte an sicheren Dingen.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass das US Army Corps of Engineers sagt jetzt, wir müssen auf eine Resilienzstrategie umschwenken von einer Risikoanalyse her. Und was das bedeutet ist, wir müssen zugestehen, dass wir nicht mehr wissen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Das haben Sie jetzt an Hurricane Irma gesehen. Der war schlimmer als alle vorher Dagewesenen, von der Kraft her, von der Stärke. Hat nicht den schlimmsten Impact gemacht, aber war schlimm. Und deswegen sagen die, wir müssen uns wappnen gegen das, was wir uns vernünftigerweise schützen können. Und dann müssen wir Infrastruktur bereitstellen, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Das sind zum Beispiel die Helikopter, die Sie vorhin erwähnt haben.
Ja, aber Thomas Cox nochmal, weil Sie sich ja mit solchen Folgen beschäftigen. Was veranlasst denn Menschen sozusagen auch noch in gefährdete Gebiete wieder zurückzukehren? Gut, zurückzukehren ist vielleicht noch nachvollziehbar, weil sie da immer gelebt haben. Aber was veranlasst Menschen da noch hinzuziehen, wenn sie schon wissen, da war schon mal was und angesichts der gerade angekündigten Perspektiven wird da möglicherweise auch in absehbarer Zeit wieder was passieren?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Das muss man natürlich immer im Einzelfall beachten, aber wenn man sich das so anschaut, dann merkt man, wir sind in Deutschland natürlich vor allen Dingen mit Hochwassern betroffen in den letzten Jahren. Und da sieht man ganz häufig, dass im Einspieler wurde es ja auch genannt, die eine Frau sagte, da kommt dann die Versicherung und übernimmt einen Schaden. Das ist natürlich etwas, was dann dazu führen kann, dass man natürlich, das finanzielle Risiko hat man abgedeckt und dann baut man wieder auf. Und Leute vergessen auch natürlich schnell. Also wir haben Erfahrungen aus Hochwassergebieten, dass die Leute natürlich nach 10 Jahren, 12 Jahren ein Extremereignis wieder verdrängt haben, vergessen haben und einfach das nicht mehr im alltäglichen Bewusstsein ist. Da gibt es natürlich Maßnahmen dagegen gegen zu steuern. Klassischerweise, ganz einfaches Beispiel, sind Hochwassermarken. Also wenn in einer Stadt Hochwassermarken vorhanden sind, an der ich in der Altstadt irgendwo nicht laufe da durch und ich sehe, dass hier stand das Wasser mal 1700 noch was, dann habe ich natürlich einen Eindruck davon, was passieren kann. Das sind Sachen, um dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Mhm. Ansonsten natürlich, das sind immer, wir reden hier von Ausnahmesituationen, von Extremereignissen. Der Mensch lebt natürlich sein alltägliches Leben und da spielt ein Extremereignis nicht immer eine große Rolle. Das heißt, man möchte natürlich auch dann schnell zu einem Alltag zurückfinden. Und in einer Katastrophensituation ist es so, dass sie im Nachgang natürlich alles dafür tun wollen, damit die Menschen wieder normal leben können. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass der Staat erstmal bereitstellt. Wohnraum ist ganz wichtig. Und wenn sie nicht gut genug Roma zur Verfügung haben, heißt das natürlich auch Wiederaufbau an gleicher Stelle. Mhm. Und,
aber wenn ich jetzt mir vorstelle, mein ganzes Haus ist zerstört worden durch ein Unwetter, durch Hochwasser und ähnliches, dann bin ich doch, wie wir es gerade gehört haben aus den Vereinigten Staaten von dem Kollegen Thorsten Teichmann, dann bin ich ja ein Stück weit auch traumatisiert. Sind das denn Menschen, die sagen, ich will sofort mein Haus wieder aufbauen oder sind das Menschen aus Ihrer Beobachtung heraus, die sagen, nee, ich überlege mal, ob ich hier an dieser Stelle überhaupt noch weiterleben möchte oder ob ich nicht ganz woanders hinziehe?
Ja, der Kollege hat es ja gesagt, es sind nicht immer die finanziellen Möglichkeiten dazu da. Sie müssen natürlich auch die Möglichkeiten haben, wegzuziehen. Also wenn Sie beruflich gebunden sind an einen Ort, dann werden Sie dort bleiben. Wenn Sie keine Verwandtschaft irgendwo anders wohnen haben, dann fällt das schon bei der Evakuierung schwierig. Also wir hatten das bei Katrina gesehen in den USA, das ist, wurde auch gesagt, die Leute haben vielleicht gar kein Geld, sich einen Mietwagen zu leisten, kein Geld für Benzin, wurde auch gesagt, um dem Ganzen zu entgehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Wiederaufbau. Also wir wollen natürlich nicht immer, dass die Leute danach nur in Zeltstädten leben, sondern die sollen natürlich wieder in den geregelten Tagesablauf übergeführt werden. Und das bedeutet natürlich auch häufig den Wiederaufbau. Aber dieser Kreislauf von, dass dann an gleicher Stelle es wieder zur Zerstörung kommen kann, der kann man natürlich entgehen, weil hinter jeder größeren Katastrophe steckt natürlich auch eine gewisse Chance, dass man Neuerungen einführen kann. Also wir haben das ganz klassisch gesehen. Viele solcher Ereignisse führen halt dazu, dass Gesetzgebung geändert wird. Wir haben es gerade das Beispiel vom US Army Corps. Das heißt, bestimmte Organisationen, staatliche Einrichtungen lernen natürlich aus Katastrophen und versuchen dann im nächsten Fall besser darauf reagieren zu können oder vielleicht sogar schon Vorsorge zu betreiben.
Ich mag noch was ergänzen aus Florida dazu. Ja. Und zwar gibt es hier auch das Problem, dass vor allen Dingen eben bei Florida Penthäuser, Hochhäuser entstehen und dass es ein wahnsinniger Immobilienmarkt ist. Man kann damit Geld machen. Und gerade eben Immobilien, die nah am Wasser stehen, die an der ersten Reihe stehen, die bringen deutlich mehr Geld. Das ist ein deutlich größeres Entwicklungsprojekt.
Sind
das ist
eine
Debatte, die jetzt hier angefangen hat. Die sind eben gefährdet und die sind dann eben die Frage, wer zahlt dafür? Da gibt es eine nationale Versicherung und das ist eine Debatte, die hier im Moment anfängt. Also neben der neben der Stubbornness oder neben dem Verhalten von einzelnen Menschen zu ihrem Haus, ist es auch eine wirtschaftliche Frage. Man kann Geld damit verdienen, wenn man nah an der Küste baut, womöglich in Gebieten, die eigentlich flutgefährdet sind.
Diese Diskussion kriegen wir übrigens jetzt bald auch weltweit als Parallele zur Klimadiskussion, wenn Sie so wollen. Also wir haben ja jetzt 20 Jahre lang das bis zum Paris-Abkommen versucht, ein Klimaabkommen für die CO2-Emissionen zu bekommen und haben es jetzt erreicht. Und jetzt muss meiner Auffassung nach die Diskussion starten, wie die Schäden bezahlt werden, die jetzt durch Klimawandel entstehen, also die nicht vermeidbaren Schäden. Da kommen wir in eine ähnliche Diskussion, die Sie da im Kleinen in Florida und in den USA haben. Was heißt im Kleinen, in Anführungsstrichen, kriegen Sie auf einer globalen Ebene.
Gut, über die Schäden und über die Regulierung solcher Schäden und über das möglicherweise auch wirtschaftliche, was dahinter steht, wirtschaftliche Einbrüche, die da möglicherweise hinterstehen, werden wir sicherlich nachher nochmal reden. Unser Thema heute in der Redezeit, es geht um die stürmischen Zeiten, die wir zurzeit gerade auch bei uns im Norden wieder erleben. Wir fragen, müssen wir uns auf diese extremen Wetterlagen einstellen? Wir haben es gerade gehört, ja, wir müssen uns darauf einstellen, aber wie können wir das tun? Wie können wir uns da schützen? Wenn Sie da Ideen haben, wenn Sie eigene Erfahrungen haben, vielleicht sind Sie ja selber betroffen von einer Überschwemmung und Ihr Haus wurde zerstört. Vielleicht können Sie uns das schildern unter 08000 4417 77 08000 4417 77. Wir beantworten natürlich auch gerne Ihre Fragen und wollen das heute mit Ihnen diskutieren. Es geht um die extremen Wetterlagen, auf die wir uns einstellen müssen und wie können wir das am besten möglich tun, um uns da zu schützen. Nadine Kleinen aus Recklinghausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also es ist ja wirklich so, ich habe zumindest das Gefühl, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber entweder haben wir auch tropische Hitze oder Orkane oder Wirbelstürme oder Regen oder meterhohen Schnee. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, ist das so? Mhm. Oder ist das eine Einbildung? Ist das vorher besser gewesen? Und die andere Frage, das war glaube ich 2015, wo es hieß, ja, die 40-Grad-Marke wird geknackt und überschritten und der Jahrhundertsommer. Und ich persönlich habe aber auch das Gefühl, dass es vor 10, 20 Jahren also von 40 Grad noch lange hier in Deutschland nicht die Rede war. Stimmt das oder bilde ich mir das nur ein?
Gehen wir weiter an Anders Levermann.
Ja, das stimmt tatsächlich. Deswegen, ich sage das, habe das vorhin ja gesagt, wir Wissenschaftler sind da immer sehr, sehr vorsichtig und fangen erst ganz, ganz spät an zu sagen, das ist eine sichere Sache. Aber wir verstehen das halt physikalisch. Ne? Ich habe das versucht anzudeuten. Sie haben recht, wir haben Wetterextreme, wir haben sogar extremen Schneefall. 2010, 2011 hatten wir plötzliche Wintereinbrüche in Deutschland. 2010 ist dort das Verkehrswesen das zweite Mal zusammengebrochen wegen des Schnees. Das erste Mal war es wegen des Vulkans da auf Island, vielleicht erinnern Sie sich. Mhm. Und 2011 ist es nochmal passiert. Und das ist deswegen passiert, weil plötzlich über Skandinavien das Meereis aufgebrochen ist und dort ein starkes Hochdrucksystem sich etabliert hatte und arktische Luft reingezogen hat. Das heißt, der warme, bis dahin warme Winter ist plötzlich kalt geworden und wir haben ganz viel Schnee bekommen. Das kann man, nicht statistisch, aber physikalisch auf den Klimawandel zurückführen, weil das Eis da oben brüchiger geworden ist, weil es wärmer geworden ist. Hitzewellen kommen natürlich häufiger, wenn es wärmer wird und starke Niederschläge auch dadurch, dass wir mehr Wasser verdunsten aus den Ozeanen und mehr Wasser in der Atmosphäre speichern können. Das heißt, Ihr Eindruck, kann ich statistisch nicht untermauern, aber physikalisch sagen, ja, das macht Sinn.
Ist es denn tatsächlich so, dass wir zurzeit ja im Grunde keine Sommer mehr haben, auch keinen richtigen Winter mehr haben, aber stattdessen zwischendurch immer ganz große Ausschläge, die uns allen mittlerweile ja durchaus Kopfzerbrechen machen, wenn nicht sogar Angst machen? Also kann man sagen, diese traditionelle Form des Sommers mit zwei Monaten, in denen es vorwiegend sonnig ist, auch selbst bei uns in Mitteleuropa, und diese Wintermonate, in denen es dann auch mal über 6 Wochen lang eine Schneedecke gibt, bei uns im Norden auch, die sind vorbei?
Das muss nicht so vorbei sein, aber ich sage so ungefähr seit 10 Jahren und andere Kollegen sagen das noch länger, die Variabilität, die Schwankungen im Klima und im Wetter, die werden zunehmen. Und das tun sie jetzt. Das passiert. Und das ist genau, was Sie gerade sagen. Wir haben plötzlich eine Hitzewelle. 2002 waren ganz viele Menschen gestorben. Deswegen, weil wir eben noch nicht so bereit dafür sind. Und wir müssen jetzt bereit werden. Wir müssen uns daran anpassen und resilienter werden, wenn Sie so wollen.
Thomas Cox, wie können wir uns denn da anpassen? Ich meine, haben wir einen gesunden Instinkt in unserem Körper, der dann irgendwann doch umschaltet und sagt, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen auf diese Extreme einstellen und ich bin auch bereit, mich ja zum Beispiel beim Bau eines Hauses mehr Gedanken darüber zu machen, dass ich das auch wettersicher mache?
Ja, da sprechen Sie schon eigentlich einen wichtigen Punkt an. Die Frage nämlich, wer muss tätig werden?
Ja.
Also Wir können ja hier ganz klar die Frage stellen, welche Akteure haben wir denn überhaupt? Und wir würden es mal runterbrechen, ganz einfach gesagt, auf die Bevölkerung und auf der anderen Seite vielleicht den Staat, also staatliche Strukturen. Der Staat ist dafür da, die Daseinsvorsorge zu geben, Sicherheit zu garantieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Bevölkerung, die auch eine gewisse Eigenverantwortung hat. Gerade in Zeiten von knappen Kassen und Deregulierung nimmt das immer mehr zu. Das heißt, die Bevölkerung wird natürlich auch gefordert, hier tätig zu werden. Und wenn wir es mal wieder auf das Hochwasser bringen, da haben Sie eigentlich drei Möglichkeiten, sagen wir mal grob gesagt, damit umzugehen. Sie können auf der einen Seite, das hatten wir anfangs angesprochen, Sie können wegziehen. Mhm. Also Sie können natürlich vom Fluss wegziehen, aber das wurde auch das Beispiel genannt, das ist natürlich eine schöne Wohngegend. Also eine Aussicht am Fluss, das ist nett, da wohnt man gerne. Das heißt, da müssen Sie das Risiko halt in Kauf nehmen, dass dann auch der Keller vollläuft. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, Sie bauen gar keinen Keller an einer solchen Stelle hin. Das ist natürlich das Einfachste. Was auch immer mehr gefordert wird und auch natürlich umgesetzt wird in solchen Gebieten ist, zum Beispiel, dass Ölheizungen nicht im Keller sind, dass die nach oben gebaut werden, dass man nicht im Keller oder in den untersten Stockwerken die wichtigen Dokumente und Bücher lagert, sondern dass einfach das baulich vorgenommen wird, Rückschlagventile und solche Sachen. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich der Deichbau. Das kennen Sie im Norden sehr gut. Das wirkt auch zu einem gewissen Effekt, funktioniert das sehr gut. Wir sind da auch an den Flüssen sehr gut aufgestellt in vielen Bereichen, haben auch da gelernt wiederum aus vergangenen Ereignissen, wurde ja genannt, Oderbruch, Hochwasser 2002, 2013 die Hochwasser an der Elbe bekannt. Im Rhein gab es die auch schon in den 90ern vermehrt. Aber hier haben Sie das gleiche Problem, was wir auch eben angesprochen hatten, im Beispiel auf die USA, dass wenn Sie natürlich einen Deich bauen, auf der Rückseite des Deiches, es zu vermehrten Ansammlungen von Werten kommt, weil die Leute sich natürlich sicherer fühlen. Mhm. Und bis zu dieser Höhe eines bestimmten Pegels sind sie natürlich auch sicher. Wenn das natürlich darüber hinausgeht, dann ist natürlich alles verloren, salopp gesagt. Und das ist natürlich auch ein Problem.
Haben wir denn aus Ihrer Sicht schon so ein nachhaltiges Konzept in Deutschland, dass wir auf solche Wetterlagen vorbereitet sind? Oder trügt der Eindruck, dass wir das immer dann machen, wenn gerade mal wieder so ein Drama passiert ist und dann sagen, jetzt müssen wir mal die Deiche an der Stelle erhöhen oder jetzt müssen wir mal die Häuser flacher machen und müssen tatsächlich eben dann, weil Sie die Einzelverantwortung angesprochen haben, dafür sorgen, dass unsere wichtigsten Papiere in der ersten Etage gelagert werden. Und das vergisst man dann wieder. Sie haben es ja vorhin im Grunde angedeutet. Also so richtig nachhaltig scheint ja dieser Gedankengang noch nicht in der Bevölkerung und auch in der Politik angekommen zu sein.
Das ist schwierig, das so allgemein zu sagen. Also die Bereiche, die davon betroffen sind, also wie gesagt, gerade am Rheinland, an Anhang der Elbe, die Leute wissen schon, wie man damit umgeht. Also das ist nicht, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass die Leute es nicht umsetzen. Auch die zuständigen Behörden sind sehr gut vorbereitet. Es gab ja auch immer wieder Möglichkeiten, das auch auszutesten. In dem jeweiligen Ereignis kommen natürlich noch weitere Faktoren dazu, die das Ganze natürlich dann noch ein bisschen verstärken. Und dann werden Einzelschicksale natürlich auch immer groß dargestellt, medial auch verbreitet. Das ist auch normal, das ist auch richtig. Aber das verstärkt natürlich auch die Meinung, dass es vielleicht nicht so eine Vorbereitung gibt. Dennoch kann man sagen, dass den meisten Leuten ist das bewusst. Es wird schwierig dann, wenn sie zum Beispiel in ein Hochwassergebiet ziehen, also als Zugezogener und gar nicht darüber Bescheid wissen. Die Leute, die da seit Jahrzehnten wohnen, die vielleicht auch schon das eine oder andere Hochwasser mitgenommen haben, die wissen Bescheid, die können sich davor sorgen, wenn sie hingezogen sind, neu in diese Stadt, dann wenn ich jetzt nach Hamburg kommen würde, ich würde nicht wissen, wie ich mich dort sofort zu verhalten habe. Ich muss mich also da auch ein bisschen eigenverantwortlich drum kümmern.
Mhm. Bernhard Pofahl aus Hamburg als Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen Abend.
Herr Pofahl.
Ja, das ist mein Thema ist ein bisschen abgewichen. Ich wollte eigentlich über einen ganz konkreten Vorschlag oder Wagenvorschlag zur Finanzierung von Infrastrukturschäden sprechen. Mhm. Aber ich wollte auf die letzten Beiträge vorher noch mal eingehen. Also ich sehe die ganze Sache ein bisschen gelassen. Sicherlich haben wir im Moment Einfluss durch das Klimawandel auf unser Wetter, auf Wetterphänomene. Aber auf der anderen Seite zeigen doch die, wenn man sich jetzt mal mit unserer Geografie auseinandersetzt, zum Beispiel mit der Untersuchung der Küstenlinie hier in Norddeutschland, dass in den letzten 3000 Jahren der Meeresspiegel plus minus 3 Meter geschwankt hat. Also wir sind da schon auch noch anderen Einflussfaktoren ausgesetzt. Und der Schneefall, der für 2010, 2011 eben gerade herangezogen ist, da kann ich mich aus den 60er Jahren noch an manche Schneekatastrophen erinnern, aus den 70er Jahren auch noch, die mit dem, was 2010, 2011 waren, das war überhaupt kein Vergleich zu dem, was damals war. Ganz abgesehen von der kleinen Eiszeit in den 40er Jahren. Also da gibt es einiges. Trotzdem, denke ich mal, müssen wir etwas tun, um solche Großschäden wie jetzt Irma oder Katrina infrastrukturmäßig wieder zu, ich sag mal, reparieren. Und da fallen mir nur Ausgleichsmaßnahmen im internationalen Maßstab, im internationalen Rahmen ein, sprich eine Weiterentwicklung des Kyoto-Protokolls oder des Pariser Klimaabkommens auf dem Rahmen der UNO. Man müsste eigentlich die Verursacherstaaten dazu bringen, einen Fonds zu finanzieren, der auf internationalen Rahmen solche Länder wie jetzt zum Beispiel Haiti, die ja ganz massivst wieder einmal betroffen sind und die keinerlei Mittel haben, um die Infrastruktur wieder in Gang zu setzen, um die zu dabei zu unterstützen. Das würde vielleicht dann auch die Sensibilität für den eigenen Einfluss auf das Klima vielleicht ein bisschen schärfen und so zur weltweiten Solidarität beitragen.
Ja, guter Hinweis. Fragen wir mal Thorsten Teichmann als ARD-Korrespondent in Washington, ja ein Stück weit ganz dicht dran an Donald Trump, der gesagt hat, Klimawandel und sowas als Humbug und dieses Klimaabkommen, das unterzeichnen wir nicht oder wir steigen da zumindest aus. Haben Sie das Gefühl, dass sich möglicherweise durch die Hurricanes der vergangenen Tage da so ein Stück weit was verändert hat in der Gedankenwelt des Donald Trump?
Ich weiß nicht, ob bei Donald Trump sich da was geändert hat. Das ist jetzt im Moment noch nicht zu erkennen aus den Statements, die er gibt. Hier im Moment in Amerika geht es jetzt um die Hilfe. Es geht darum, dass Menschen zusammenstehen und einander helfen. Und die Debatte um den Klimawandel wird so ein bisschen verschoben. Das hat in Florida auch noch einen besonderen Grund. Kyle Traeger, den wir getroffen hatten vorgestern dann, hatte mir erzählt, man kann natürlich im Bundesstaat Wyoming, das ist im Norden der USA, wunderbar über Klimawandel reden. Da ist das noch sehr philosophisch. Aber in Florida, da würde man das doch schon sehen, weil teilweise eben wirklich, wie angesprochen, das Land unterhalb des Wasserspiegels liegt und durch Dämme geschützt wird oder eben knapp über dem Meeresspiegel. Man hätte da also durchaus einen Blick. Nur das Problem ist, das Thema ist so politisiert worden und so politisch, dass es sehr, sehr schwierig sei, mit Nachbarn oder auch mit Freunden über dieses Thema zu reden, sagt Kyle. Da würde immer ein Streit, der gefährlich wird, daraus. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein zentrales Problem, weil der Professor auch angesprochen hatte, die Wissenschaftler können noch keine Statistik erheben, sie können nur physikalisch reden. Das Verständnis dafür ist aber zum großen Teil einfach nicht da für die Physik. Zahlen oder Ähnliches, ein Gefühl, das kann jeder irgendwie unterschreiben. Aber die Physik, die haben die meisten wahrscheinlich schon früh abgewählt und haben jetzt keine Ahnung mehr, was es bedeutet, wenn die Meerwasser heiß werden. Das ist das Problem, was progressive Amerikaner im Moment haben, auch in Florida, Leute wie Kyle Traeger, die sagen, es gibt diesen Klimawandel, der bedroht unsere Lebenssituation hier. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir hier eigentlich bleiben können, wenn wir zum Beispiel an den Küsten Floridas leben. Und die Debatte darüber, ob die jetzt in den zukünftigen Wochen mit mehr Ernsthaftigkeit geführt wird, in einzelnen Bundesstaaten glaube ich ja, auf dem Bereich von Bürgermeistern ja, aber auf der Bundesebene kann ich es im Moment nicht erkennen.
Profitieren, Sie haben es ja vorhin im Grunde angesprochen, profitieren möglicherweise auch die etwas besser gestellten Amerikanerinnen und Amerikaner nicht sogar von so einer Katastrophe, wenn Sie sagen, also da wird natürlich auch ein Stück weit sozusagen Küstenstreifen wieder offen für diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, um dann da Häuser neu zu gestalten, neu zu bauen, die vielleicht vorher von anderen Menschen bewohnt worden sind. Also ist in dieser Katastrophe, die sich da jetzt in den letzten Tagen abgespielt hat, im Stück weit auch eine wirtschaftliche Chance und geht die Schere dann zwischen den Menschen tatsächlich weiter auseinander? Sie haben es ein Stück weit ja vorhin angedeutet.
Also das ist die Befürchtung, die uns zum Beispiel Kyle gesagt hat, dass die Leute, die jetzt schon am Rand der Gesellschaft sind, werden runtergeschubst durch solche Katastrophen, weil sie haben ohnehin nicht die finanziellen Möglichkeiten, um das Haus zu sichern. Er selber hat das alles auf seine Kreditkarte im Moment genommen, muss das jetzt in den kommenden Wochen abzahlen. Aber es gibt einfach Amerikaner, die haben nicht die Möglichkeit, die Fenster zu verschließen und was nicht alles. Die mussten das jetzt wirklich durchstehen. Das andere, was Sie mit der Entwicklung ansprechen, ist, glaube ich, ein bisschen anders, als Sie es jetzt dargestellt haben. Es ist eher dieses, dass der Gouverneur von Florida, Rick Scott, vor Jahren Beschränkungen aufgehoben hat und gesagt, wir bauen wieder. Wir bauen auch wieder in diesen Wetlands. Und es gibt einen wahnsinnigen Bauboom, es gibt einen Apartmentboom, die werden wohl auch gekauft. Und da ist eben die Frage, kann die Politik sich an der Stelle mal zurückhalten und kann das Richtige womöglich tun? Nicht unbedingt das Richtige für im Moment die wirtschaftliche Entwicklung, und da wird der Gouverneur ja nachgewählt, sondern das Richtige langfristig gedacht, ist die Sache dann überhaupt sustainable? Also ist es wirklich nachhaltig, was da gemacht wird? Dieses Nachhaltigkeitswort kommt da wieder rein. Und die Debatte, die ist im Moment so politisiert, dass sie da, glaube ich, gar nicht rankommen.
Thomas Cox, wie verhält sich das bei uns in Deutschland? Ich meine, wenn man diese Schäden sieht, dann sieht man ja auch, dass es Versicherungen gibt, die das zum Teil zumindest regulieren. Die liegen dann natürlich auch, was die Zahlen angeht, wirtschaftlich nicht unbedingt im vorderen Bereich. Können wir uns das auf lange Sicht leisten, dass wir immer wieder regulieren und regulieren? Oder müssen wir nicht tatsächlich sozusagen eine Wand vorher bauen, wo wir sagen, damit die Schäden eben nicht so groß werden, müssen wir eben rechtzeitig reagieren oder rechtzeitig agieren, um nicht zu reagieren?
Also die Frage nach dem Versicherungsschutz stellt sich dann nicht mehr, wenn Sie in einem hochwassergefährdeten Gebiet bauen wollen. Je nach Stufe, da gibt es dann so Einstufungen, kriegen Sie überhaupt keine Versicherung mehr. Mhm. Und in anderen Stufen zahlen Sie ordentliche Summen. Also das, und dann haben wir das gleiche Problem, was wir gerade eben angesprochen haben, dass natürlich sich bestimmte Leute das natürlich leisten könnten. Aber die Frage ist, ob sie dann überhaupt eine Baugenehmigung bekommen. Das kann man ja regulieren. Das ist ja auch, wird ja auch getan. Das ist nicht das Problem. Den zweiten Punkt, den Sie ansprechen, ist die Frage, wie ich mich vorbereite. Das hatten wir anfangs gesagt. Natürlich kann ich baulich was machen. Ich kann mich auch persönlich vorbereiten. Und da gibt es dann auch Empfehlungen auf Bundesebene, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Die Länder haben da unterschiedliche Empfehlungen und was sie alles machen können und wie sie sich vorbereiten können. Wenn wir da einmal ein Thema rausgreifen, es gibt zum Beispiel Empfehlungen, wie man sich auf einen längeren Ausfall von Stromausfall vorbereiten könnte. Das ist eigentlich egal, ob das jetzt durch einen großen Schneefall oder ein Hochwasser passiert oder welche Aktion das auch immer sein könnte. Und dann haben sie hier Empfehlungen, die liegen teilweise bei 14, 15 Tagen. Mhm. Und da fragen sich natürlich die meisten Leute, sowas habe ich nicht. Also wenn ich jetzt in Berlin gucke, wie Leute, die leben quasi aus dem Kühlschrank, kaufen in der Nachbarschaft ein, jeden Tag aufs Neue. Das ist natürlich, das sind Zahlen, die sie nicht halten können. Und wir haben bei uns in der Arbeitsgruppe da mal eine Befragung zu gehabt und dann finden sie raus, dass die meisten Leute vielleicht 4 bis 5 Tage Vorräte haben, je nachdem, das schwankt natürlich. Und die Frage ist natürlich, ob man das, wie man sowas kommuniziert, also wie man dieses Bewusstsein dafür stärkt. Und wenn Sie das angucken, in anderen Ländern, die USA, Kanada, die haben da wesentlich geringere Zahlen, die sie vorschlagen. Und sie müssen es einfach einarbeiten in den tagtäglichen Alltag. Das heißt, die Leute, wenn sie Vorräte zu Hause haben für 1-2 Tage, dann können sie natürlich dadurch auch andere Sachen abfangen. Wenn sie also unerwartet Besuch bekommen, dann brauchen sie nicht einkaufen zu gehen. Das heißt, es ist einfach ein bisschen Normalität. Also wir hatten es ja eben auch gesagt, ich glaube, es kam auch in einem Kommentar von dem Zuhörer rein, ein bisschen Gelassenheit muss natürlich auch dabei bleiben. Also solche Ereignisse dürfen nicht das tagtägliche Leben beschäftigen, aber wenn man bestimmte Vorsorge trifft, die auch an anderer Stelle genutzt werden kann, dann spricht nichts dagegen. Ja?
Also wir müssen einen Mittelweg entwickeln.
Ja, genau. Mhm. Also ein anderes Beispiel ist auch, Kerzen zu Hause zu haben, ja, falls der Strom ausfällt. Oder ein batteriebetriebenes Radio zu besitzen. Das ist einfach Sachen heutzutage.
Ja, hatten wir früher immer, aber das ist ja in den letzten Jahrzehnten irgendwie
genau,
verloren.
Richtig. Gegangen, ne? Ja, genau. Mhm. Das sind so Sachen, die spielen natürlich eine Rolle. Das ist dann eine Frage, wie weit man das propagieren kann, wie gut das auch ankommt. Das sind natürlich in jeweiligen Situationen ganz sehr schick. Ein schönes Beispiel ist dieses die Neuausrichtung der Zivilschutzgesetzes. Da kam es sofort, da kam diese Empfehlung nämlich nach den Nahrungsvorräten und dann kam sofort diese Hamsterkaufdebatte. Sie erinnern sich vielleicht noch. Genau. Das war natürlich sehr unglücklich vom Zeitpunkt und auch vielleicht von der Art und Weise der Darstellung. Sowas ist natürlich sehr schwierig zu kommunizieren, weil man den direkten Bezug zu dem Ereignis nicht unbedingt sofort hat.
Unser Thema heute in der Redezeit. Stürmische Zeiten, müssen wir uns auf extreme Wetterlagen einstellen? Ja, müssen wir, haben wir gehört. Wie können wir es tun? Ein paar Ideen sind hier schon aufgetaucht im Rahmen der Sendung. Wenn Sie welche haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, kostenlose Telefonnummer ist die 0800 44 17 77 0800 44 17 77. Das Thema in der Redezeit. Wie gehen wir um mit den extremen Wetterlagen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben, auch hier bei uns in Deutschland? Thomas Blei aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich folge Ihrer Sendung gerade und da ich schon Hurricanes in Florida, also in Kuba, abgewettert habe sozusagen, dachte ich also, ich rufe Sie kurz an.
Also Sie haben sowas erlebt?
Ja, klar. Mhm. Und die Sache ist die, also den Klimawandel zu leugnen, ist ja nun der absolute Irrsinn, aber mein Kommentar zu der Sendung, das kam auch schon hoch, ist wirklich die Infrastruktur. Ein Hurrikan abzuwettern, das ist eine Sache, der ist nach 12, 18 oder 24 Stunden durch. Aber hinterher bricht erstmal oder dann ist sozusagen alles zappenduster. Und da kommt natürlich schon also nicht nur die individuelle Versorgung, um die man sich natürlich kümmern sollte, sondern auch natürlich die öffentliche Hand mit ins Spiel, dass man also Gegenden, in denen man mit Umweltkatastrophen rechnen muss, entsprechend ausgestattet sind. Also Infrastruktur ist eine Riesensache, also weil Strom und Wasser ohne dem geht es nicht.
Das heißt, wir müssen also auch von anderen Seiten, nicht nur wir persönlich, sondern wir müssen im Grunde auch eine strukturelle Veränderung in Deutschland in bestimmten Gebieten vorfinden.
In der Diskussion kam ja auch, also sollte man in solchen Gegenden überhaupt noch leben? Also ich meine, ich habe in Kalifornien gelebt und musste mit Erdbeben rechnen. Ich habe in Florida gelebt, musste mit Hurricanes rechnen. Ich meine, dann bleibt ja irgendwann nur noch Oberbayern oder die Wüste Gobi übrig. Und das heißt also, man müsste also von der öffentlichen Hand, also das heißt auch für Überschwemmungsgebiete in Deutschland, mit denen ich mich jetzt nicht so gut auskenne, man muss einfach von der Infrastruktur her also vorhalten.
Wenn Sie so,
weil simpel und einfach also solche Dinge also auf jeden Fall passieren können. Also wenn ich mir zum Beispiel Stromleitungen in Amerika, in Florida anschaue, ich meine, die sind natürlich also bei geringen Windlasten, also werden die also sehr schnell zerstört. Also ich meine, das könnte man professioneller machen.
Okay, schönen Dank, Thomas Bleier aus Hamburg, auch für diese persönlichen Erfahrungen. Vielleicht noch eine Frage, bei so einem Hurricane, bei dem Sie erlebt haben, hatten Sie da eigentlich Angst oder wie ist denn so eine Situation, wenn man da praktisch von betroffen ist?
Nein, Angst würde ich einfach nicht sagen, weil also wobei, also eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, ist also mit wie viel, also teilweise also Hysterie, also das in Amerika ablief und wie kommod, professionell kann man nicht sagen, aber wie ruhig das im Prinzip in Kuba ablief. Also die waren irgendwie also wesentlich besser darauf vorbereitet als die Amerikaner.
Okay, Thomas Bleier aus Hamburg, vielen Dank. Rebecca Scholz aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhnte, und guten Abend auch an Ihre Kollegen. Ich denke darüber nach, über einen Artikel, den ich kürzlich gelesen habe, wo der Autor sagt, also das, was wir heute erleben, das ist die Folge von den ersten 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der unglaubliche Aufbau und der unglaubliche Zunahme von Luxus und Autos und Flugreisen und so weiter und so fort. Ob das wirklich stimmt, das möchte ich gerne wissen.
Tja, wer möchte das beantworten? Anders Levermann vielleicht.
Nee, das will ich gar nicht beantworten. Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Das tut mir leid. Also was man sagen kann, ist, dass wir den Klimawandel, den wir jetzt gerade sehen, dass wir den in den letzten 50 Jahren oder so ein bisschen länger verursacht haben durch den Ausstoß von Treibhausgasen. Aber das ist ja nicht die Frage hier. Nicht? Hier ist die Frage, ob wir die Infrastruktur so gebaut haben, dass wir jetzt größere Schäden erleben. Und das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Aber dann doch noch mal eine Frage an Sie als Physiker hier in unserer heutigen Runde. Sie haben ja nun gesagt, also klar, es hängt alles mit diesem sogenannten Klimawandel zusammen. Jetzt gibt es ja Maßnahmen, die verabschiedet worden sind, die bis 2020, bis 2030 greifen sollen. Müssen wir uns aber mit dem Status quo jetzt abfinden? Naja, oder können wir sozusagen diese Spirale nochmal wieder ein Stückchen zurückdrehen, indem wir uns jetzt plötzlich völlig umweltfreundlich alle verhalten?
Nee, das können wir nicht. Also wir können das nicht zurückdrehen. Aber es ist auch nochmal wichtig, also auch zu dem einen Anrufer vorhin, also dass der Meeresspiegel jetzt 3 Meter runtergegangen ist oder geschwankt hat in den letzten 3000 Jahren, das stimmt nicht. Aber es ist natürlich wahr, dass in den 70ern starke Schneefälle waren und dass die 2010er, 2011er nicht noch nie da gewesen waren. Also deswegen ist es auch so wichtig zu sagen, nein, Klimawandel ist nicht der einzige Grund für Wetterextreme. Aber dieser Klimawandel wird die Wetterextreme verschärfen. Und Gelassenheit ist mit Sicherheit eine gute Idee. Diese Klimawandelfrage ist eine langzeitliche Frage und da muss man standhaft sein und immer dabei bleiben. Wenn so wollen, wenn wir das tatsächlich über Jahrzehnte entscheiden. Was wir jetzt machen können, wir haben in den letzten 100 Jahren haben wir 1 Grad Erwärmung, etwa 1,1, 1,2 Grad Erwärmung verursacht. In den nächsten 25, 30 Jahren kriegen wir nochmal 1 Grad. Da können wir auch gar nichts dran machen, weil das ist schon verursacht durch die Emissionen der Vergangenheit. Und das Klimaabkommen von Paris geht ausschließlich darum, ob wir dann bei diesen 2 Grad bleiben oder ob wir dann auf 5 Grad hochgehen bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das entscheidet einfach, was wir in den nächsten 5 Jahren, das wird dadurch entschieden, was wir in den nächsten 5 Jahren machen und wie wir dann das bis zum Ende des Jahrhunderts weiterführen. Zurückdrehen können wir es nicht. Wir können es nur noch, verhindern, dass es wirklich unmanagebar wird.
Ich will Ihnen eine E-Mail nicht vorenthalten. Die kommt von Doro Jablonski aus Pinneberg. Sie schreibt: Warum stellt eigentlich kein Wissenschaftler die massive Abholzung der Regenwälder für die Anpflanzung von Monokulturen mit Extremwettererscheinungen, Starkregen und Dürren in Zusammenhang? Auch auf der Nordhalbkugel wurde in den letzten 25 Jahren in unverantwortlicher Weise Grünflächen ausgeräumt und die endlosen Maismonokulturen sind entstanden. Gibt es da einen Zusammenhang aus Ihrer Sicht?
Na, die Dinge sind, es gibt Dinge, die sind schlimm aus anderen Gründen, nicht? Also natürlich ist das Abholzen eine andere Sache und da gibt es viele, viele Dinge, die damit einhergehen und die schlimm sind. Den Klimawandel, den treibt man damit auch voran. Man kann auch lokal das Klima verändern, aber man kann jetzt einfach nicht, also man kann nicht sagen, deswegen kommen Wetterextreme bei uns häufiger vor oder ähnliche Aussagen. Das wäre einfach unlauter und das ist auch dann nicht sachdienlich. Genauso wie die Leute gelegentlich sagen wollen, dass ich gegen Atomkraft sein soll oder irgendwas. Man soll sonst die richtigen Probleme zu den richtigen Fragestellungen zusammenbringen, sonst wird's Quatsch.
Unser Thema in der Redezeit: Wie stellen wir uns auf die extremen Wetterlagen ein? Wir haben vorhin schon ein paar Tipps gehört und Judith Scherler aus Hamburg unterstützt einen davon. Sie schreibt, man sollte aus der Vergangenheit lernen und Hochwassermarken beachten. Das haben wir vorhin ja auch schon kurz andiskutiert. Dieses Visualisieren hilft enorm, meiner Meinung nach. Ich habe nie das Foto einer in Stein gemeißelten Hochwassermarke in Japan nach dem letzten Tsunami vergessen. Auf dem uralten Stein wurde eindringlich beschworen, nur oberhalb dieser Höhe zu bauen. Und das sind sicherlich Dinge, die in diesem Zusammenhang auch nochmal wichtig sind. Wir haben es, wie gesagt, ja vorhin auch kurz hier schon in der Runde angesprochen. Max von Klitzing aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Herr von Klitzing.
Ach so, ja, ich rufe an, weil ich in dieser ganzen Diskussion so ein bisschen vermisse. Wir haben auch gerade gehört von dem einen Diskussionsteilnehmer, in den nächsten 5 Jahren entscheidet sich viel. In Paris wurde beschlossen, ab 2050 keine fossilen Brennstoffe mehr zu verbrennen, also kein Benzin, keine Kohle, kein nix mehr. Das ist nicht mehr so lange hin. Und wir haben jetzt gerade einen Wahlkampf und ich frage mich, wo ist das, wird das thematisiert? Ja, wieso, das sind die großen Probleme. Warum diskutieren wir da nicht drüber? Die Klimaziele, ich weiß nicht, da wird der Kollege aus Potsdam noch mehr zu sagen können, werden gerissen, die sind kaum noch einzuhalten. Man wollte 40%, glaube ich, von im Vergleich zu 98 runter. Das ist wohl nicht mehr zu schaffen. Mir fehlt da so ein bisschen die Verantwortungsübernahme seitens der politischen Parteien. Wie sehen Sie das?
Ja, Professor Anders Lebermann, Sie sind direkt angesprochen worden. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben noch einen Hörer noch in der Leitung. Den wollen wir noch hören.
Alles klar, das sage ich tatsächlich. Ja, Sie haben recht, wenn Sie weltweit Umfragen machen, aber auch in Deutschland und fragen, was sind die größten Probleme, dann sagen die Leute, der Unterschied zwischen Arm und Reich und jetzt auf zweiter Stelle ist Klimawandel. Beides sind Themen, die weniger stark im Wahlkampf vorkommen. Ich sage mal ganz konkret hier sowas. Die FDP ist bei beiden Fragen auf einer interessanten Seite, auf meiner Auffassung nach der falschen Seite der Geschichte. Das sage ich mal ganz, ganz stark und krass hier, ohne dass ich irgendeiner Partei zugehöre. Aber ich muss es sagen, weil ich mich tatsächlich in diesem Sinne auch wundere, ohne dass ich Klima wirklich überhöhen möchte als Thema. Ich mache das beruflich, aber es ist natürlich klar, dass ganz viele Probleme zu bearbeiten sind in der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz ist es gerade nicht Thema. Sie haben recht, in 5 Jahren müssen wir das Maximum erreichen. Aber ich bin auch gegen den Pessimismus. Wenn Sie gesehen haben, gestern hat der Guardian geschrieben, dass China in naher Zukunft keine Verbrennungsmotoren mehr auf die Straßen lässt. Wenn das tatsächlich wahr ist, dann gibt es einen wirtschaftlichen Sog aus China, der wird tatsächlich eine weltweite Welle ausruft. Und das haben wir auch bei Solarenergie, das haben wir in anderen Gebieten. Ich bin da nicht hoffnungslos, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir schaffen das, aber wir müssen das natürlich auch angehen.
Und die richtigen Signale müssen gesetzt werden und die flankierenden Maßnahmen müssen wahrscheinlich dann auch initiiert werden. Stefan Remé aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend. Ich wollte eigentlich in die gleiche Richtung gehen wie mein Vorredner gerade eben. Das wird deutlich in dieser Diskussion jetzt zum Schluss deutlich genug herauskommt, die Verantwortung durch die Politik. Es ist gut und schön, dass wir im Kleinen immer irgendetwas tun können und auch tun sollten, um uns vorzubereiten auf Katastrophen, die eventuell eintreten, die schlussendlich meiner Meinung nach allerdings auch menschengemacht sind, zumindest zu einem gewissen Anteil. Denn ich möchte nicht daran zweifeln, dass die Klimaveränderung auch menschengemacht ist, die wir jetzt im Moment gerade haben. Und ich halte es für ausgesprochen gefährlich, das immer wieder in Frage zu stellen, ob ich nun Donald Trump halte oder ob ich irgendwie jemand bin, der hier sich am Gespräch beteiligt und irgendwie glaubt, wir haben schon immer Klimaveränderungen gehabt. Ich finde auch der Wissenschaftler unter Ihnen, ich kann nachvollziehen, wenn er sagt, irgendwie wir Wissenschaftler sind immer vorsichtig mit unseren Aussagen, die wir irgendwie tätigen können, bevor wir sie hundertprozentig beweisen können. Aber schlussendlich ist auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in diesem Zusammenhang durchaus etwas, was man nach außen hin proklamieren kann. Man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein bestimmtes Ereignis so und so ist. Und wenn irgendwie eine Sache dazu noch, wenn wir daran denken, wie das letzte Elbe-Hochwasser ausgesehen hat, wo wir irgendwie Schäden von 9 Milliarden definiert haben, und wo kompetente Stellen gesagt haben, wenn wir 1 Milliarde im Vorwege auf den Hochwasserschutz, für den Hochwasserschutz ausgegeben hätten, hätten wir das ganze Dilemma nicht gehabt. Dann kann ich dazu nur sagen, was haben wir in der Zwischenzeit getan? Mhm. Und ich glaube nicht, dass es mit immer höheren Deichen etwas zu tun hat, sondern ich glaube, dass in erster Linie hier Aufflächen geschaffen werden müssen, um Wassermassen irgendwie beispielsweise aufzunehmen. Wenn Bitterfeld überspült wird als Chemiebrat, dann ist es meines Erachtens völlig egal, ob wir unsere Ölheizungen im Keller bauen oder auf dem Dach, dann haben wir ein massives Problem, was auch die ganze Zeit irgendwie dadurch hervorgerufen wird, dass wir Ökologie und Ökonomie nicht in Einklang gebracht haben. Zwei kurze Sachen noch dazu. Wir steuern auf eine Bundestagswahl zu und wir können auch hier im Kleinen etwas tun, um im Zweifelsfall beispielsweise die Richtlinien der Politik entsprechend anzupassen. Und ich war letzten Monat gerade an 2 der 3 größten norwegischen Festlandgletschern irgendwie direkt an den Gletscherzungen dran und ich kann Ihnen definitiv sagen, auch dort ist ein Gletscherrückgang, den es selbstverständlich im Laufe der Jahrtausende schon immer gegeben hat, der aber im Laufe der letzten Jahrzehnte dramatisch zu bemerken ist, deutlich erkennbar.
Ja, vielen Dank auch für Ihre persönlichen Eindrücke, Stefan Remé aus Hamburg. Ich denke, wir haben in der heutigen Sendung festgestellt, jeder von uns kann ein Stück weit was dafür tun. Erstmal natürlich sich auf diese extremen Wetterlagen einstellen, aber vielleicht ja doch dafür sorgen, dass diese extremen Wetterlagen nicht exorbitant in den nächsten Jahren sich verdichten und immer schneller kommen. Thorsten Teichmann als ARD-Korrespondent in Washington, vielleicht auch nochmal an Sie eine kurze Frage und eine kurze Antwort dann bitte auch. Haben Sie das Gefühl, dass diese dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage weltweit zu einem etwas anderen, auf eine andere Sichtweise zu steuern, auf die Klimapolitik, die wir ja global angehen müssen?
Das hängt auch ganz stark davon ab, welche Auffassung von Staat wir haben. Die Hörer, die angerufen haben, denken an einen sorgenden Staat. Das ist das Modell Europa. In Amerika ist das, oder auch zum Beispiel im Nahen Osten, ist das ein anderes Modell. Da ist der Staat nur derjenige, der das Nötigste tun soll und sich sonst aus dem Leben raushalten soll. Da wird es natürlich dann schwierig mit Anforderungen an die Infrastruktur und dass der Staat sich darum kümmert.
Wie geht's weiter, Anders Liebermann? Glauben Sie, Sie sagen ja eben sehr positiv, Sie haben gesagt, wir sollten es auch nicht kleinreden, was bisher passiert ist, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen schneller werden. Glauben Sie, dass wir durch diese Ereignisse, die wir jetzt alle verarbeiten müssen, weltweit, aber auch natürlich auch bei uns in Deutschland, dass wir sensibilisierter sind für das Thema?
Ja, ich denke, dass tatsächlich in Deutschland haben wir kaum ein Sensibilisierungsproblem, wenn Sie so wollen. Wir haben jetzt ein paar Rückschläge, wenn Sie so wollen. Ich sage das mal ganz konkret, AfD natürlich auch, muss ich vorhin auch erwähnt haben.
Sie gehen ja aber mit den politischen Parteien.
Ja, ich gehe da rein. Ich muss mich da nicht verstecken. Das ist auch gleichzeitig, was an den vorherigen angeknüpft, wir sagen diese Wahrscheinlichkeiten ja. Nicht? Das ist ganz wichtig. Nee, aber wir sind auf dem Weg weltweit. Es passiert wirklich viel. Da ist viel Bewegung drin gerade.
Ja, Thomas Cox, wie sehen Sie es? Perspektive, bitte um eine kurze Antwort.
Ja, ich schließe mich da meinem Vorredner an. Also die Sachen werden kommuniziert und es ist die Frage, wie man es umsetzt. Und das ist dann eine Gemeinschaftsaufgabe vom Staat und der Bevölkerung.
Stürmische Zeiten, wie gehen wir mit den extremen Wetterlagen um, auf die wir uns einstellen müssen? Thema heute in der Redezeit. Diskutiert haben wir mit Thomas Cox, AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung, Freie Universität Berlin. Mit Professor Anders Liebermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er ist auch Professor für Physik an der Universität Potsdam und Adjunct Scientist an der Columbia University. Und Thorsten Teichmann, ARD-Korrespondent in Washington. Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit: bei Lebenskrisen und Stress, wie wichtig ist das Betriebsklima für die Gesundheit? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen, ndr.de/redezeit. Morgen sprechen wir über Lebenskrisen und Stress. Wie wichtig ist eigentlich das Betriebsklima für unsere Gesundheit? Morgen ab 20.30 Uhr können Sie anrufen und ab 21.05 Uhr diskutieren wir dieses Thema gemeinsam mit Ihnen in der Redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir vom Thema der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend. Gleich geht's weiter bei uns mit Play Jazz. Marietta Heinzelmann heute am Mikrofon. Davor haben wir noch die Nachrichten und schon mal ein Hinweis auf den morgigen Tag. Um 0.05 Uhr starten wir den Nachtclub und da geht's um das Reeperbahn-Festival. Das startet ja heute in genau einer Woche, das große musikalische Highlight im Norden. Und darüber wird 2 Stunden berichtet von Stefan Fritsch hier.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.